Flaschenkinder, der Podcast.
Hallo Alex.
Hallo Verena. Heute sage ich mal nicht Kellerchen zu dir. Ich denke mal, man muss auch mal gegen den Strom schwimmen.
Absolut. Ich wurde letztens gefragt, ob mich schon immer Leute Kellerchen nennen oder ob das mein Künstlername wäre.
Ich weiß gar nicht, wann das aufgekommen ist. Hab ich das? Nein, das sagen andere Leute auch zu dir, oder? Weil manche Leute nennen dich ja Webby, wegen Verena.
Ja.
Aber ich habe dich irgendwie lustigerweise nie so genannt. Ich habe dich immer nur Verena oder einfach nur Keller genannt.
Ja, ich weiß auch nicht, wie Kellerchen. Ich glaube, von Ebertchen. In Berlin ist auf jeden Fall der Name entstanden. Mhm. Und seitdem zieht sich das so durch.
Okay. Ja, Ebertchen ist ein ehemaliger Kollege von uns. Das nur zur Erklärung. Ja, wie geht's in Köln? Was tut sich? Wie stehen die Aktien?
Es tut sich einiges. Es war jetzt richtig lang schlechtes Wetter und jetzt bin ich gerade nach Hause gekommen und jetzt war es echt so richtig schön. Und ich glaube, nach dem Podcast werde ich gleich noch so ein bisschen Köln genießen.
Ja, du wohnst ja auch im perfekten Viertel dafür.
Ja, richtig. Man kann einfach eine Minute, noch nicht mal 20 Sekunden aus der Haustür gehen und schon ist man mitten im Leben.
Schön. Ich gehe heute noch mit Freunden Abendessen. Und ansonsten habe ich auch nicht mehr viel vor.
Sehr schön.
Das ist ja das Schöne auch am Sommer, muss man sagen, dass man da so einfach auch mal abends so in den Tag reinleben kann. Weil ich finde, so im Herbst und im Winter, da muss man sich ja immer schon, wenn man nach Hause fährt von der Arbeit, also es fällt bei mir jetzt weg als Selbstständiger, aber wenn man jetzt prinzipiell vom Büro nach Hause fährt, dann muss man sich ja schon überlegen, oh, was kaufe ich ein und was koche ich am Abend. Und im Sommer, ich gebe im Sommer so viel Geld für Getränke und Essen am Abend aus, weil ich halt fast jeden Tag irgendwie am Abend mit irgendjemandem essen oder was trinken gehe.
Ja, und im Winter ist auch das Nervige, finde ich. Also da macht man sich nach der Arbeit schon eigentlich direkt Termine, weil wenn du einmal zu Hause bist,
da gehst
dann hast du
nicht
keinen
mehr
Bock
raus.
Mehr rauszugehen.
Da gehst du nicht mehr raus, ja.
Ja.
Weil dann ist es kalt und dann bist du endlich zu Hause und es ist so muckelig.
Dunkel und
so. Ja, und da möchtest du nicht mehr rausgehen, möchtest du eigentlich nur noch aufs Sofa legen und irgendwie Trash-TV schauen.
Total, total. Naja, Gott sei Dank haben wir Sommer und wir machen jetzt ganz viel und sind unterwegs und genießen das Leben.
Okay, gut. Komm, Keller, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt hier so ein bisschen im Smalltalk-Modus. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Komm. Erzähl mir irgendwas Tolles, was passiert ist, irgendwas Intimes oder was weiß ich.
Ach, Intimes, kann ich dir nicht viel erzählen. oder will ich nicht. Du, ich war gestern das erste Mal im Essers Gasthaus, das ist in Köln.
Das ist das Österreichische, oder?
Genau, das Österreichische. Und ich wollte da schon super oft hingehen, weil die halt auch so viele Naturweine haben. Und gestern hat sich's ergeben, weil ich am CSD in der Barrix ausgeholfen habe, war das praktisch so mein Dankeschön dafür. Und die hatten so tolle Naturweine. Also wir müssen da, wenn du hier bist, unbedingt hingehen. Das war halt lustig, weil die Valentine, die Besitzerin von der Barrix, die kennt sich ja super gut aus in der Weinwelt, aber halt nicht bei den Österreichern. Und es war Wahnsinn, weil ich irgendwie bei jedem Winzer, ja, kenne ich, habe ich da probiert, war ich schon auf dem Weingut oder so. Es war richtig geil. Und ich habe dann nicht von Martin Nittenhaus, sondern von seinen Eltern Wein getrunken.
Hans und Anita, seine Eltern, ja.
Von Hans und Anita. Und der war so großartig. Und irgendwie, also das Logo ist ja auch sehr ähnlich und irgendwie merkt man auch bei Martin dann doch die Handschrift der Eltern irgendwie raus. Also ich fand irgendwie, die Verbindung war da.
Ja, die machen das ja auch so Hand in Hand. Man muss sagen, die Eltern haben halt natürlich eine viel größere Auflage. Die sind ja auch, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil die sind ja bei uns auch im Supermarkt teilweise, die Weine.
Ah.
Und das hat dann immer gleich so einen komischen Touch irgendwie. Andererseits freue ich mich, weil halt auch Leute, die vielleicht jetzt nicht in eine Winothek, also oder in einen Weinladen gehen oder keine Ahnung, jetzt Online-Wein bestellen, dass die irgendwie auch mal was Neues probieren. Und deswegen finde ich es auch cool. Und aber es hat immer, weißt du, was ich meine? Es hat immer so ein.
Ich verstehe es total.
Weißt du, das ist so, aber so Rewe-Weine und dann plötzlich steht dann zwischendrin, stehen dann halt so ein paar Naturweine von richtig geilen Winzern. Ich meine, bei uns im Supermarkt, da kriegst du halt Klaus Preisinger, du kriegst Meinklang, du kriegst Judith Beck, du kriegst Paul Ax, also wirklich ganz tolle Winzer.
Das wäre
ja
für mich ein Traum.
Ja. Und
aber
halt
ich
auch mein, preislich
selbst in
total
St. Anton, selbst in St. Anton hatte ich Weine von vom Weingut Heinrich im Supermarkt. Ja. Und da im ersten Moment denkst du dir so, hä? Also gerade als Kölner, wo du so gut wie nirgendwo guten Wein im Supermarkt bekommst, selbst im Weinladen nicht. Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja total cool, dass es zugänglich gemacht wird, ne?
Ja,
und die Leute,
stimmt.
Ja.
Aber soll ich dir ein Geheimnis verraten?
Ja.
Heinrich gibt es auch in Köln bei Galeria Kaufhof, unten im Weinshop.
Ehrlich?
Mhm.
Ja?
Ja.
Aber auch die guten Heinrichs oder nur die?
Ich meine nur einen oder zwei Sorten. Aber schau mal runter. Das ist das Einzige.
Ja.
Ich habe ja schon mal erzählt, als ich da unten war und mit der kompetenten Dame gesprochen habe, ob sie Naturweine haben. Da hat sie irgendwie mich angeschaut, wie als ob ich irgendwie nach Koks
falsch
gefragt
Geld.
Hätte.
Falsch.
Ja.
Ach, wie schön. Ja. Ansonsten kann ich dir eigentlich nicht viel erzählen. Es war toll, ich habe es dort sehr geliebt. Und
was
ich
hast du gegessen?
Öfter,
das ist die Frage in einem österreichischen Lokal.
Ich habe gegessen eine Frittatensuppe und dann einen Feldsalat mit Semmelknödeln, mit gerösteten Semmelknödeln.
Der arme Koch, der da die Semmeln trocknen musste und schneiden musste.
Und die Valentina hat Penne mit Eischwammerl gegessen.
Mit Eierschwammerl meinst du?
Eierschwammerl.
Mit Pfifferlingen.
Und der Thomas, der dabei war, der hat ein Wiener Schnitzel gegessen und der war sehr begeistert. Der war die Tage zuvor in Wien und hat gesagt, der hat in Wien nicht nirgendwo so ein gutes Wiener Schnitzel bekommen wie gestern.
Ja, da war er in den falschen Läden offensichtlich.
Das habe ich ihm auch gesagt, aber gut.
Ja. Ja, cool. Es gibt ja das Grubers, gibt's ja auch noch in Köln, das ist ja auch ein gutes.
Das stimmt.
Die haben jetzt gerade einen neuen Küchenchef bekommen und das ist auch ein super Lokal, also gibt's auch gute österreichische Küche.
Sehr gut.
Ja.
Ach, das hört sich gut an.
Habe ich erzählt, dass ich meinen Griechenland-Urlaub storniert habe?
Nein, warum?
Naja, es war irgendwie, ich weiß nicht, es war ein Aha-Erlebnis, wenn man so will. Eine, oder wie du immer sagst, eine Katharsis.
Ja.
Ich saß auf der Terrasse am See in Neusiedl und habe mir gedacht, okay, wie lange ist es jetzt noch bis Mitte, Ende August, weil dann fliege ich nach Griechenland und habe mir gedacht, eigentlich ist es total schwachsinnig, im Sommer wegzufliegen, weil es ist einfach so schön bei uns.
Weil's so
weißt
schön
du,
ist.
Wir sind am See, wir haben in Österreich hunderte Seen, wir haben die Natur, es ist sowieso heiß, warum soll ich mich da irgendwie im August in einen Flieger quetschen und mit 200 Leuten nach Kreta fliegen und dort am Pool oder am Meer liegen, wenn ich es doch hier so schön habe. Da fliege ich doch lieber im Winter weg.
Ja, das macht schon Sinn, aber ich finde es ein bisschen schade, weil wir ja jetzt festgestellt haben, dass ich 5 Minuten von eurem Feriendomizil eine Sendung produziere.
Das stimmt, ja. Das ist wirklich lustig. Du bist ja, auch da im September, also Anfang September.
Ja.
Also wir hätten uns ja fast überschnitten, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem im September mal kurz dahin chatten kann und dich besuchen kann bei deinem neuen Format, das du produzierst.
Ja, das ist schade, das ist wirklich schade, aber gut, was sollen wir machen?
Aber das ist jetzt tatsächlich noch total top secret, ne, wahrscheinlich.
Das ist
da darf man noch nicht drüber sprechen.
Oder der Ort.
Das Format.
das Format, da kann man insofern drüber sprechen, dass
aber du darfst ja jetzt das Format nicht nennen, weil wenn jetzt, dann weiß ja jeder, dass es jetzt auf Kreta gedreht wird.
Ich darf das Format nicht nennen, aber ich darf sagen, dass wir gerade nee, ich darf das Format nicht nennen.
Aber es wird auf jeden Fall wieder was Hochqualitatives.
Ja, auf jeden Fall.
es hat mit schönen Menschen zu tun, das kann man ja sagen.
Oh.
Und vielleicht auch mit etwas nackter Haut.
Ja, das könnte auch passieren, je nachdem, wie lustig die Leute sind, ja.
Ja, okay. Na, sehr gut. Wir bleiben auf jeden Fall dran und du wirst uns dann sicher ganz viel tolle Geschichten erzählen.
Absolut, das werde ich.
Ja. Viele glauben ja auch so ein bisschen, dass du irgendwie den Traumjob schlechthin hast, ne? Weil es klingt halt immer so geil, weil du bist immer irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs, schaust dir irgendwelche Villen an, liegst in der Sonne rum, trinkst Naturwein und zwischendurch arbeitest du halt ein bisschen. Also so hört sich's, glaube ich, für einen Außenstehenden an.
Genau so ist es auch. Und dafür verdiene ich auch noch ungefähr 40.000 Euro im Monat.
Mhm. Wow.
Nein, so ist es natürlich nicht. Also ich glaube, es hält sich irgendwie das Gerücht, dass es so toll ist bei den Medien. Ich glaube, das war vor 20, 30 Jahren tatsächlich so.
Naja, bei den Medien glaube ich nicht. Ich glaube nicht bei den Medien per se, sondern halt beim Fernsehen. Das Fernsehen übt halt schon so eine gewisse, immer noch eine gewisse Faszination aus, wahrscheinlich auf viele Leute.
Ja. Aber ich glaube, die glorreichen Zeiten sind einfach vorbei. Also ich denke, das ist schon interessant und ich glaube gerade als junger Mensch auch toll, so viel zu erleben, viele neue Leute kennenzulernen, viel in der Welt kennenzulernen. Aber man unterschätzt neben all dem, was von außen so toll wirkt, dass ich wirklich wenig immer von dem Land sehe, in dem ich arbeite, super lange Arbeitszeiten habe und was man auch lernt zu genießen, Freunde, Familie, einen Alltag haben, Hobbys haben, das gibt's in meiner Welt nicht. Da muss man halt ein Typ für sein. Und ich glaube, das unterschätzen die meisten, dass du erstmal wieder zurückkommst und froh sein musst, wenn du Leute in deinem Umfeld haben, die damit klarkommen.
Das ist ja so wie
Leben so ist, ne?
Das ist ja so wie Leute, die auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten, ne? Das stellt man sich ja auch immer so geil vor, wenn man denkt sich so, wow, der kommt irgendwie in die schönsten Gegenden der Welt, der ist irgendwie in der Karibik unterwegs mit dem Schiff und hier und da, aber ich meine, zwischendurch muss man ja auch ziemlich viel arbeiten meistens. Also kommt immer drauf an, was man macht.
Und wie gesagt, das hat seine Zeit lang seinen Reiz, aber ich glaube, da ist halt auch nicht jeder so für gemacht. Und wenn du halt jemand bist, der zum Beispiel nicht gut mit sich alleine zurechtkommt, das wären Menschen, die beim Fernsehen, was man nicht glaubt, absolut fehl am Platze wären, weil du genau diese Momente für dich alleine unfassbar brauchst, weil du sonst immer mit Menschen bist und immer gut drauf und immer kommunikativ sein musst und so. Und wenn du dann nicht schaffst, wenn du das nach dem Projekt nicht mehr hast, mit dir alleine zu sein, drehst du durch. Und ich glaube, deshalb trinken auch so viele im Medienbereich, um diese Leere zu kompensieren.
Und nehmen Drogen.
Jetzt bei mir nicht der Und nehmen Drogen, ja.
Aber ich glaube, das war auch der Grund, warum ich nicht so lange beim Fernsehen war, weil ja, wobei bei mir war es ja ein bisschen anders. Ich hatte ja nicht diese Mega-Projekte, wo dann quasi nach 2 Monaten dann oder nach 1 Monat Schluss ist und dann irgendwie alles abfällt, sondern es waren ja fortlaufende Formate, für die ich gearbeitet habe.
Ja, aber du warst trotzdem nicht zu Hause mit neuen Leuten in einer fremden Stadt und so. Das hast du schon, ne?
Ja.
Und daran muss man sich halt auch gewöhnen. Also ich glaube, das ist vielleicht in Österreich nochmal ein bisschen anders, weil es dort nicht so viele Städte gibt, in denen Fernsehen gemacht wird, ne? Oder Bewegtbild. Ja, genau. Und in Deutschland hast du das halt zumindest in 4 Städten. Und es ist ganz oft so, das muss man nicht verstehen, aber es ist ganz oft so, dass die Projektanfangsphase in Köln ist, dann ist man zwischenzeitlich in Berlin oder in München und Hamburg. Also es ist Wahnsinn auch, wie viel Zeit, wenn ich das jetzt mal runterbreche, ich habe meine Steuererklärung letztes Jahr gemacht, ich habe 165 Tage in Hotels übernachtet, ne? Und das ist halt so, ja, scheint für den einen echt cool zu sein, aber irgendwie macht es auch ein bisschen traurig.
Ich wollte als Jugendlicher, habe ich mir immer vorgestellt, dass ich mir keine Wohnung nehme, wenn ich mal eine eigene Wohnung habe, sondern dass ich in ein Hotel ziehe.
Geil.
Ich wollte ja immer in einem Hotel wohnen. Weißt du?
Wie so ein Rockstar, wie so Udo Lindenberg.
Wie Udo Lindenberg, ja genau. Oder in Österreich Marcel Pravi, den kennst du wahrscheinlich nicht, aber der ist auch schon verstorben, der hat auch hier im Hotel gewohnt. Und das, ich habe mir das immer so cool vorgestellt, weil du hast halt immer Essen, du hast jemanden, der jeden Tag dein Zimmer macht, du hast immer Gesellschaft, wenn du möchtest. Also de facto ist es ja so ein bisschen wie ein Altersheim für Junge, also weißt du?
Ja. Ja, und ich verstehe das auch. Also wenn ich irgendwie lange in Berlin bin und da im Hotel wohne, dieses an der Rezeption, wenn die sich schon freuen, dich zu sehen und dann begrüßen die dich und sagen, ah, guten Tag, Frau Keller, guten Abend, Frau Keller, na, war es wieder ein langer Tag. Also,
aber ich finde, das kommt aber auch halt immer auf das Hotel an. Also ich habe die erste Zeit in Berlin habe ich ja im Michelberger gewohnt, das ist ein Hotel, das ist doch, ich würde sagen, sehr speziell, experimentell.
Die haben jetzt immer eine Naturweinmesse, ne? Meet the Windsors,
ja?
Just to let you know. Mm.
Okay, aber das Hotel ist cool, es ist halt sehr, ich würde sagen, es ist halt sehr Berlin, also die Zimmer sind sehr eigen, ich hatte manchmal ein Zimmer, das war nicht größer als mein Badezimmer hier. Und manchmal hatte ich ein Zimmer, das war riesig und hatte eine Strickleiter, um aufs Bett raufzukommen. Also es
ist sehr.
Das hatten
meine Eltern auch dort und das war für die richtig scheiße. Die sind fast nicht aufs Bett gekommen.
Also mich hat's echt genervt, weil wenn du halt jeden Tag, also wenn du im Urlaub da bist, dann findest du das lustig oder für so einen Wochenendtrip. Aber wenn du da wirklich arbeiten musst und du kommst am Abend nach Hause und dann musst du da die Strickleiter irgendwie rumklettern wie so ein Affe, das macht dann irgendwie keinen Spaß.
Ja, voll, verstehe ich total. Ja, sag mal, wollen wir was trinken oder machen wir das jetzt immer so, dass wir erst viel später trinken und vorher was anderes besprechen?
Also ich finde, das hat ganz gut geklappt, dass wir nicht gleich trinken, sondern dass wir auch uns das Trinken verdienen müssen, weißt du, dass wir mit einer anderen Rubrik starten.
Na gut, dann sag du, womit wir starten.
Dann sage ich, wir starten mit dem Hate-Moment.
Okay.
Der Hate-Moment der Woche.
Also mein Hate-Moment, der hat sich in den letzten Tagen des Öfteren gezeigt. Ich habe in letzter Zeit beruflich viel mit älteren Single-Männern zu tun.
Mhm.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, die sind dann immer so ein bisschen unbeholfen. Und man merkt relativ schnell, wenn die mich. Also ich sag gar nicht, dass die ein Faible für mich haben, sondern dass die sich einfach so geben, wie sie sich sonst bei Frauen geben, wenn sie sie anbaggern wollen. Und das ist so ein bisschen unbeholfen, ätzend und so plump, würde ich es nennen, ja. Und dann hast du relativ schnell irgendwie, man ist bei einem total beruflichen Gespräch, es sei jetzt entweder Wein oder Fernsehen, und auf einmal kommt dann so, oh, und jetzt mal, um das auch mal festzustellen, was ist eigentlich so dein Typ Mann? Und was muss ein Mann haben, damit
das
du ihn attraktiv findest?
Das meinst
du
doch nicht
ernst. Doch, und das ist ja mir jetzt eklig. in der letzten Woche echt oft passiert und ich denke mir so, was willst du jetzt hören? Und das habe ich den einen Typen dann auch irgendwann gefragt. Ich habe gesagt, was willst du jetzt hören, ob du mein Typ Mann bist? So, also das ist wirklich so. Und das ist
aber
sind das
Männer, die du schon besser kennst, oder sind das auch Männer, die?
Nee, die also Männer
was, mit. Das sind Männer, die du in einem beruflichen Kontext kennenlernst und die dann dir so eine Frage stellen.
Ja, absolut.
Das grenzt ja an sexuelle Belästigung.
Und ich finde, das ist auch so ein, also weißt du, was ich halt, warum ich das auf ältere Männer projiziere, weil das sind so ein bisschen diese älteren, verzweifelten Singles, ja, die auch nie gelernt haben, wie es richtig ist, eine Frau anzusprechen, ne? Es wäre ja was anderes, wenn die sagen, darf ich dich auf einen Wein einladen, ja, aber dieses...
Ja, aber weißt du, was ich mir denke? Ich meine, es muss ja irgendwann im Leben, muss ja auch so ein Lerneffekt sich einstellen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie... Ich mache jetzt ein Wiener Schnitzel zum Beispiel, um wieder aufs Schnitzel zurückzukommen. Und das wird halt irgendwie dreimal scheiße. Dann muss ich mir halt ein Rezept suchen, dass es halt richtig geil wird. Ja, also keine Ahnung. Ich muss halt Schweineschwalz statt Sonnenblumenöl nehmen zum Rausbacken. Oder ich muss, keine Ahnung, Kalbschnitzel statt Schweinschnitzel nehmen. Ja. So.
Ja.
Aber das muss ja bei den Männern, irgendwann müssen die sich ja auch denken, vielleicht sollte ich mal die Strategie ändern.
Ja, total, total. Und das
oder es
Problem
geht halt
ist,
rein bei manchen Frauen, das kann natürlich auch sein.
Das glaube ich nämlich auch, das sind, das muss ich dazu sagen, keine unattraktiven Männer. Aber ich glaube, wenn man selber in der Situation ist, dass man gerade nicht auf Baggerkurs ist, fällt sowas einfach auch noch viel mehr auf oder viel mehr negativ auf. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich jetzt gerade durch die Welt huschen würde und potenziell nach einem Typen suchen würde, dann würde ich vielleicht dir sagen, boah, ich wurde gestern abgecheckt. Jetzt sage ich aber, ich fand das sehr plump, weil ich das einfach sehr realistisch jetzt so von außen betrachte und mich nicht geschmeichelt fühle. Natürlich bei einem attraktiven Mann, der auch wahrscheinlich ein bisschen Cola hat und im Leben steht, vielleicht kommt das da bei anderen Frauen dann besser an. Ich weiß es nicht, aber ich muss sagen, ich hasse das grundsätzlich und ich... viele ältere Männer, die irgendwie schon beruflich was im Leben erreicht haben, egal in welcher Richtung, oft meinen, sie könnten sich alles rausnehmen, weißt du? Und dann gerade junge Mädels, die nicht so tough sind vielleicht auch wie ich, in Verlegenheit bringen. So, mit sowas natürlich. Dann wissen die nicht, was sie sagen sollen und kichern und sagen, ich weiß nicht oder so. Und er weiß sofort anhand der Reaktion, alles klar, die Süße habe ich im Sack. So.
Oder am Sack.
Am Sack. Ja. Okay. Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, ja. Ich meine, ich kann da nicht mitreden, weil das die Hetero-Welt ist doch eine sehr eigene, finde ich. Also die hat andere Gesetze. Ja, natürlich.
Ist das so?
Ja, klar.
Was meinst du mit andere Gesetze? Man darf mehr?
Man darf sich als Hetero-Mann wesentlich mehr erlauben, weil, und ich spreche jetzt... Ich sage nicht, dass das für alle gilt, aber ich habe eine Feldstudie gemacht. Ich habe viele Jahre sehr viele Freundinnen beobachtet, viele Gespräche geführt und das, was sich Heteromännern, Männer bei Frauen erlauben dürfen, das würde in den meisten Fällen ein schwuler Mann niemals zulassen. Es würde sich ein schwuler Mann niemals gefallen lassen. Und umgekehrt würde ein Mann sich das von einer Frau auch niemals gefallen lassen. Also, keine Ahnung, da geht's natürlich um Treue, da geht's um Ehrlichkeit, da geht's um, weiß ich nicht, andere Arten von Ausrutscher, da geht's um...
Aber glaubst du nicht auch einfach, dass deine Hemmschwelle einfach eine gewisse, dass man nie von außen, also von außen sieht es immer alles sehr nach schwarz-weiß aus und man nie den Blick in eine Partnerschaft von außen so reinkriegt, wie sie tatsächlich ist. Also
ja, ich weiß, worauf du anspielst, Kellerchen. Ich weiß, worauf du anspielst, weil du ja selbst in der Situation bist, ja. Aber was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich sehe ja von außen, ich sehe ja beide Seiten von außen nur, weißt du? Und bei den einen sehe ich, okay, da gibt's ganz klare Regeln, und bei den anderen sehe ich, okay, keine Ahnung. Ist in einer unglücklichen Beziehung, hat seit 2 Jahren keinen Sex, da ist nichts Liebevolles, aber trennt sich trotzdem nicht von dem Typen und er kann mit dir machen, was er möchte. Also, weißt du, Frauen sind, glaube ich, leidensfähiger und Männer sind halt, was halt dazu kommt, glaube ich, ist, dass Männer sind halt auch sehr hormongesteuert, ja, das heißt, Frau, wenn Männer, oh, wie soll ich es richtig ausdrücken, ohne dass ich jetzt irgendwie gleich einen Shitstorm hier bekomme. Ich glaube, Männer wissen, wenn sie klug sind, nicht wie die Männer, die mit denen du zu tun jetzt hattest, sondern wenn sie klug sind, und ich kenne solche klugen Männer, ja, ich habe auch ein paar in meinem Freundeskreis, die wissen ganz genau, welche Knöpfe sie drücken müssen. Die wissen ganz genau, was sie einer Frau sagen müssen. Ob sie das so meinen oder nicht, das ist völlig egal. Aber die wissen, wenn ich das und das und das sage und das mache, dann komme ich zu meinem Ziel. Deswegen finde ich so lustig, dass es dann auch attraktive Männer im reiferen Alter gibt, die das noch immer nicht gecheckt haben. Also ich finde, als Heteromann, wenn du halbwegs gut aussiehst, ich meine, da kannst du, natürlich, der Weg dorthin ist ein bisschen ein mühsamerer als in der homosexuellen Welt, weil da geht's manchmal auch ein bisschen schneller. Also da weiß man irgendwie relativ schnell, worauf es hinausläuft. Bei Mann und Frau, da muss man dann oft so ein bisschen, also keine Ahnung, wenn ein Mann einen One-Night-Stand möchte, zum Beispiel ein Heteromann, dann dauert das sicher länger, als wenn ein schwuler Mann einen One-Night-Stand will. Das geht ja innerhalb von ein paar Minuten oft, ja.
Ich und finde nicht, weil du? Wenn die mal dieses ganze Rumgeplänkel lassen würden und einfach mal sagen,
ja, aber du bist ja nicht die Norm. Ich rede ja jetzt auch immer von der Masse, ja.
Ja, okay.
Ach Gott, ich klinge jetzt schon wie so ein Beziehungsratgeber und alle werden sagen, was will der denn jetzt hier mitreden? Der hat doch gar keine Hetero-Beziehung. Ja, okay.
Ja, aber dem Alex muss man halt sagen, dem erzählen halt so viele Heten, was in ihren kranken Köpfen abgeht, dass er wahrscheinlich der bessere Ratgeber ist als irgendein Heterosexueller in einer Beziehung.
Darf ich dich was bitten, Verena? Kannst du aufhören?
Heten sagen.
Nein, ja, erstens das und zweitens kannst du aufhören immer in der dritten Person von mir, das verwirrt mich, ja? Du kannst ja sagen, du,
das, aber ich rede ja an die Hörer.
Ja, an die Hörer, die wissen ja, dass du über mich redest, wenn du sagst, du bist oder dir sagen Leute diese Sachen. Aber wenn du dann plötzlich anfängst, dann denke ich mir, ist jetzt noch jemand anders im Raum oder wem erzählst du das jetzt?
Alex. Ja, ist ja gut, beruhige dich bitte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn.
Das war eigentlich, war das ein Bagger der Woche, ne? Die Rubrik hatten wir schon lange nicht mehr, aber die gibt's auch in unserem Podcast.
Ja, das stimmt, aber das war ja gut, das ein schlechter Bagger. Ich war gestern, um ehrlich zu sein, nach so ein paar Situationen echt ein bisschen geschockt und ich muss sagen, irgendwie bin ich damit früher, vielleicht habe ich auch früher zu den Frauen gehört, die das toll fanden, also früher bin ich... Ich bin immer so jemand, der so, wenn Männer so plump sind, das ganz gut ab kann eigentlich und dann lache ich das so weg. Aber mittlerweile ist meine Grenze, glaube ich, so weit gesunken, dass ich mir denke, nee, eigentlich muss ich diesen Ottos den Spiegel vorhalten und es regt mich wirklich auf, dass sie meinen, dass das in irgendeiner Art und Weise ankommen könnte, weißt du? Also deshalb ist es für mich ein Hate-Moment, weil ich mir so denke, was glaubst du eigentlich, wer du bist? So, ja.
Ja, ich find's gut. Kann man ja auch sagen. Du bist ja eine selbstbewusste Frau.
Ja, sag ich ja dann in dem Moment auch. Ich sag dann sowas, wie willst du jetzt hören, dass du mein Typ bist? No way, Jose. So.
Ganz ehrlich, meinst du das ernst oder willst du mich gerade verarschen?
ja, genau. Du wolltest mir doch gerade eine Flasche vom teuersten Wein holen, oder? Gut, ja. Alex, dein Hate-Moment bitte.
Mein Hate-Moment ist eigentlich, muss man sagen, relativ banal. Jetzt zu deiner war ja sehr emotional. Mein Hate-Moment ist eigentlich etwas, wo ich mir denke, also es kommt ja oft vor, dass ich mir denke, hat das eigentlich noch niemand hinterfragt? Und da gibt's ja viele Situationen, du weißt ja, wie zum Beispiel und jetzt seit diesem Podcast, seit ich das erzählt habe, dass diese Lehrerinnen, wenn sie mit ihren Schülern unterwegs sind, immer den Zebrastreifen schützen, ja, ich schwör's dir, die verfolgen mich, ja, heute schon wieder, heute bin ich wieder gefahren und da waren 4 Lehrerinnen und 2 sind links vom Zebrastreifen gestanden und 2 rechts und haben die Schüler waren, ich würde sagen, so zwischen 10 und 12 über die Straße geleitet. Und da habe ich mir echt gedacht so, ey, sorry, die gehen alleine nach Hause, fahren mit der U-Bahn in die Schule und ihr tut so, als ob die, na gut, okay. Also solche Dinge einfach, die man, Ob, also ich, da frage ich mich, die fallen mir auf, da frage ich mich, hat das noch niemand hinterfragt? Und das denke ich mir halt zum Beispiel auch in Filmen oder Serien. Es gibt immer diese Szene, kennst du das? Da, es kommt jemand nach Hause, in die Wohnung und das Erste, was er macht, ist, er macht was?
Zieht sich die Schuhe aus.
Ja, aber dann macht er etwas, er bedient ein Gerät. Ja, okay, es kommt nichts. Er drückt auf den Anrufbeantworter. Er drückt auf den Anrufbeantworter.
Wer hat, und ich, wer hat sowas denn?
Ja, eben, das frage ich mich eben. In Filmen oder Serien, die 2018, 2019 oder auch von mir aus 17 bis 15 produziert wurden, ganz ehrlich, wer hat überhaupt noch ein Festnetztelefon und wer hat einen fucking Anrufbeantworter zu Hause? Und dann kommen die und dann drücken die da drauf. Natürlich, ich verstehe es natürlich aus dramaturgischer und erzählerischer Sicht, weil man hören will, was jemand auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Aber das ist so behindert, weil niemand, den ich kenne, hat einfach einen Anrufbeantworter zu Hause. Weißt
aber
du? Und dann sind das ja oft auch noch so.
Gerne.
Das sind ja oft auch noch so Apparate, wo noch so eine kleine Kassetten drinnen sind, ne? Wo dann auch so ein Klickgeräusch hörst, wenn der so drauf. Es ist
also
so
absurd. Ich hab ja noch nicht mal ein Festnetztelefon seit Jahren.
Ja, niemand hat ein Festnetztelefon zu Hause. Also in unserem Alter, glaube ich.
Ja, und aber jetzt, wo du das sagst, ich hatte das mal und weißt du, was ich immer total schön fand, wenn ich nach Hause kam? Und mir hat ein Typ eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Das finde ich irgendwie voll schön. Ich hätte jetzt auch gern wieder einen Anrufbeantworter, wo jemand drauf spricht.
Okay. Na gut, ja, dann vielleicht kann man das irgendwie mit dem Handy, vielleicht gibt's so neue Anrufbeantworter, die man mit dem, es gibt ja auch
bestimmt.
So Plattenspieler, die man mit USB verbinden kann, vielleicht gibt's sowas. Dann kaufe ich dir das zum Geburtstag, ja? Ich kaufe dir einen Anrufbeantworter. Und dann kannst du immer sagen, ach, heute hat mir wieder jemand auf den AB gesprochen. Alleine dieses Wort AB. Ja gut, also das frage ich mich, ob das noch nie ein Autor, Regisseur, wer auch immer, Produzent hinterfragt hat. Dass man, also so unsinnige Dinge, die sich eingeschlichen haben über die Jahre und nie mehr verändert wurden. Und das Gleiche gilt übrigens für Faxnummern auf Visitenkarten. Ich kriege heute noch Visitenkarten und auf 2/3 aller Visitenkarten stehen noch Faxnummern drauf. Wer
ja,
bitte?
Ja, das kann ich nicht verstehen.
Hat ein Fax?
Das kann ich nicht verstehen.
Wer hat ein Fax?
Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Nein, überhaupt keinen Sinn. Ich meine, ich schicke ja auch keine Telegramme mehr. Ich meine, wir haben uns ja irgendwie in den letzten Jahrzehnten ein bisschen weiterentwickelt. Und da stehen dann plötzlich Faxnummern auf Visitenkarten von Menschen, von denen ich dachte, dass sie irgendwie halbwegs up-to-date sind.
Ja, es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Du hast absolut recht. Aber ja, es passiert noch.
Und irgendwann denke ich mir, wenn mir ganz langweilig ist und ich keine andere Beschäftigung habe, dann nehme ich alle diese Karten, ja, und dann schicke ich jeden dieser Leute schicke ich dann irgendwie einen Fax. Dann werden die wahrscheinlich so sitzen die im Büro und plötzlich hören die Geräusche und denken so, was ist das? Scheiße, was kommt da? Was ist da? Oh, da kommt ein Zettel raus. Ja,
aber weißt
mein Freund,
du, was ganz
das ist ein
viele
Fax.
Firmen haben? Weißt du, was ganz viele Firmen haben?
Was?
Zwar eine Faxnummer, aber das Fax kommt dann nicht aus dem Faxgerät, sondern wird sofort online denen dargestellt.
Ja, das habe ich auch. Das hatte ich bei der Zeitung auch. Aber das ist de facto komplett für den Arsch. Also
natürlich,
es bringt ja nichts. Weil alles, was ich, also keine Ahnung, ich habe zum Beispiel oft Akkreditierungen, Presseakkreditierungen oder irgendwelche Sachen, die ich unterschreibe.
Ganz oft Presseakkreditierungen.
Ja, ich meine, ich weiß, da könnt ihr nicht mitreden, weil ihr habt seid halt nicht von der Presse. Ihr geht halt nicht gratis ins Museum, ne? Aber auf jeden Fall habe ich halt oft unterschriebene Dinge irgendwo hinschicken müssen. Da gehe ich doch einfach zum Scanner und scanne das ein und schicke das per Mail. Warum brauche ich da ein Faxgerät dafür?
Ja, du hast ja recht, Alexander.
Am besten waren ja diese, kannst du dich noch erinnern an diese Faxgeräte mit diesem Thermopapier, wo da so eine Rolle drin war? Ja.
Nee, das kenne ich nicht
mehr. Das war super. Ja gut, du bist auch schon zu jung.
Ich bin schon zu jung, das muss
noch
man
zu
einfach
jung.
Noch sagen.
So. Ja. Du weißt doch, was ich meine.
Ich weiß doch, was du meinst. Jetzt hör doch auf.
So, ja, hier auf meinem Schreibtisch liegt übrigens, das habe ich auch wieder vergessen, ich habe einen Gutschein für eine Thai-Massage. Und ich muss das jetzt einlösen, weil sonst läuft der Gutschein ab. Und jetzt muss ich mich entscheiden, Kellerchen. Was soll ich nehmen? Soll ich die exklusiv siamesische Hammam-Massage nehmen? Oder die marokkanische Harmony?
Ekelhaft.
Oder die balinesische, die gibt's auch noch. Lava Hotstone. Hotstone-Massagen zum Beispiel werde ich auch nie verstehen. Das ist auch so etwas. Hat das auch noch
Doch,
nie jemand?
Doch, das mache ich.
Ja, aber
ich
komm.
Mache nur Hotstone.
Ja, was bringt was das denn? Heiße Steine da hinten drauflegen, dafür soll ich auch noch Geld zahlen?
Nee, die man wird damit massiert und dann werden die auf die Wirbelsäule gelegt, um weiter die Wärme da durchzustrahlen. Hörst
so
du jetzt
Bullshit.
Bitte auf?
Das ist fast so schlimm wie die Steine im Wasser. Die Energiesteine. Die sind auch
Hörst
so
du
geil.
Bitte auf? Es ist wirklich sehr gut.
Na gut, du bist ja am Strand erleuchtet worden, bist von der Buddhisten berührt worden, also du bist ja sowieso
Was
in
bin
einer
ich,
anderen
ha?
Dimension. In einer anderen ja, Dimension.
Und heute ist auch noch Vollmond, du weißt, was das heißt.
Ich weiß, was das heißt.
Ja, ne?
Dass ich von dir spätabends Nachrichten bekommen werde.
Oh ja. Oh ja.
Okay. Na gut, dann lass uns einstimmen vielleicht gleich und was trinken.
Unbedingt. Ich habe gedacht, das kommt nie.
Der Burner der Woche.
Ich habe etwas ganz Besonderes heute für uns und euch dabei. Und zwar habe ich von Katharina Wechsler Sexy MF ungefiltert. Sexy MF, wenn man das sieht, ich weiß nicht, was eure Assoziation ist. Meine ist direkt zu denken, er heißt Sexy Motherfucker. Oder
You're sexy Motherfucker.
You're sexy Da steht auch wunderschön drauf, Cloudy by Nature. Es ist ein Rosé. Ich habe ihn schon eingeschenkt. Und er riecht schon. Es ist unfassbar. Ich liebe ihn jetzt schon vom Geruch her. Und ich nehme direkt ein Schlückchen. Es ist 100% Spätburgunder. Und es ist ein Traum, eine Zeit lang auf der Maische vergoren. Und der hat eine gewisse Würze, aber auch eine Fruchtigkeit. Und der ist genau das, was ein Rosé geil macht. Und jetzt kommt es. Warum heißt der MF? Und zwar Katharina Wechsler, die das Weingut 2010 von ihren Eltern übernommen hat, zuvor im Medienbereich in Berlin gearbeitet hat, die macht halt unkonventionelle Weine und zwar in Westhofen. Das ist gar nicht so weit von mir entfernt, Alex. Die können wir mal besuchen. Mhm. Und diese wundervolle Spätburgunder-Sorte, die es da in Westhofen gibt, die nennt sich Maria Felder Spätburgunder und deshalb auch MF. Aber natürlich, wir Hipster, wie die Verena Keller, die springen sofort darauf an, dass dieses Ding Sexy Motherfucker heißen würde, was natürlich nicht der Fall ist. Es ist Sexy Maria Felder.
Ja, so. Das kann auch daran, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Österreich kann das oft auch daran liegen, das österreichische Weingesetz ist ja sehr, sagen wir mal, veraltert und da dürfen dann unter gewissen Voraussetzungen keine Sortennamen, keine Lagennamen, teilweise nicht mal die Anbauregion genannt werden, also nicht mal das Bundesland darf manchmal genannt werden. Also das ist in Österreich sehr, und da haben ja die Naturweinwinzer so ein wirklich schweres Los, weil sie dann halt das oft nicht draufschreiben dürfen, was international total egal ist. Wobei total egal auch nicht, weil natürlich, wenn jetzt hier ein Natural Winzer aus Goals irgendwie einen geilen Wein macht, dann möchte man natürlich irgendwie schon, wenn man in Kopenhagen in einem Restaurant sitzt, wissen, wo kommt der her. Und dann steht da oft halt nur Österreich drauf und sonst nichts. Das ist so ein bisschen schade, muss man sagen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so streng ist, aber in Österreich ist es wirklich sehr, sehr streng. Und die Winzer, die die helfen sich dann natürlich ein bisschen drüber, ne? Mit, also zum Beispiel die Renner Sisters, bei denen heißt der Weißburgunder dann irgendwie Wissbegründer, also die lassen halt einfach die Vokale weg und so. Also, dass man es trotzdem weiß, aber es halt nicht offiziell draufschreibt.
Okay. Also ich muss halt sagen, ich glaube, in dem Fall war es auch ein bisschen, dass dieses MF natürlich die jüngere Generation anspricht. Aber um nochmal kurz auf den Wein zu kommen, der hat so ein bisschen Hagebutte, Johannisbeere schmeckt man raus und so feine Gerbstoffe. Und der ist genau das Richtige für so einen tollen, ungefilterten Sommerrosé. Und ich finde es echt spannend. Und lustigerweise bin ich jetzt über den Wein auf Katharina Wechsler überhaupt erst gekommen. Und muss sagen, da werde ich nochmal ein paar weitere von probieren. Also vor allen Dingen, weil die so nah jetzt, also Westhofen ist so nah an Köln, da werde ich mal einen Abstecher hinmachen.
Ist da nicht auch der junge Winzer, den ich hier auf dem Weinbootcamp kennengelernt habe?
Nee, der war bei Bonn. Der war bei Bonn.
Ah, okay.
Mhm. Ja, aber auf jeden Fall sehr spannend, kann ich nur empfehlen und freut mich immer wieder junge aufstrebende Winzer kennenzulernen.
Das klingt so, als ob du jetzt irgendwie eine 70-jährige Winzer-Mama wärst. Es freut mich immer, dass ich auch junge aufstrebende Leute kennenlerne, die auch den Weg gehen.
Oh Mann.
Weißt du, was richtig lustig ist, dass unsere Burner der Woche, obwohl wir uns ja nie absprechen vorher, eigentlich immer sehr gut zusammenpassen. Das ist echt lustig. Es war ja beim letzten Mal so und das ist jetzt auch wieder so.
Ja.
Ich habe einen Wein mitgebracht, nämlich einen Riesling Pur 2015 von Matthias Hager. Matthias Hager, ein eigentlich nicht so, ich würde sagen, nicht ein Winzer, den man jetzt sofort auf der am Schirm hat. Der kommt aus Mollands, das ist im Kammtal, also in der Nähe von Krems und Langenlois. Und der hat was ganz Lustiges gemacht. Der unterscheidet nämlich seine Weine nicht in Rot, Weiß und Rosé, sondern der hat Weinlinien definiert mit den Farben Blau und Braun. Und das hat er aus dem Grund gemacht, weil der halt sagt, er findet, dass Wein mehr Unterscheidungsmerkmale hat als nur die Farbe des Weines oder der Trauben. Und deswegen ist eine blaue Linie, das sind so die jungen, frischen, spritzigen Weine. Dazu gehört auch der Veltliner, aber auch leichte Rotweine, wie zum Beispiel ein fruchtiger Zweigelt. Und diese Weine bekommen sozusagen dieses blaue Etikett. Das Merkmal bei den blauen Weinen ist auch, dass sie relativ jung getrunken werden sollen. Also ich würde mal sagen, so ungefähr 4 Jahre ab der Abfüllung. Dann gibt es die braune Linie. Da muss man immer ein bisschen aufpassen in Österreich, wenn man etwas eine braune Linie nennt. Aber er hat es gemacht. Das sind die Weine, die halt länger gelagert werden können. Also auch die Lagenweine, aber auch Weine eben mit längerer Maischestandzeit. Und ja, mittlerweile gibt es noch eine weitere Linie. Ich weiß nicht, ob er die wirklich so definiert hat, aber das ist eine Linie, die für sehr extreme und absolut naturbelassene Weine steht. Und das heißt Maischegärung, also Orange-Weine, keine Filtration, keine Fremdhefen und, was dich sehr freuen wird, absolut keine Schwefelzugabe.
Oh yes.
Und da aus dieser Linie kommt auch der Wein, den ich mitgebracht habe, nämlich der Riesling Pur 2015. Man sieht es auch schon, ich habe schon was eingeschenkt in dem Glas, es ist so bernsteinfarben, leicht orange. Der Wein wurde klarerweise Maische vergoren und dann nach der Fermentierung in Eichenfässer abgefüllt. Wenn man so reinriecht, hat er wahnsinnige Aromen von Kräutern, also ist wirklich ein kräutriges Bouquet, auch so ein bisschen reife Steinobst, so ein bisschen reifes Steinobst und am Gaumen ist er ja doch sehr mineralisch, hat diese Würzigkeit, diese Kräutrigkeit, die setzt sich auch am Gaumen fort, hat so einen schönen, langen und leicht bitteren Abgang und was natürlich super hervorkommt, klarerweise bei einem Orange-Wein, sind die Gerbstoffe, also sprich die Tannine. Ich würde sagen, das ist kein Wein für Naturwein-Beginner, aber für Naturwein-Fans ein absolutes Must-have.
Muss.
Und ja, richtig toll. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von dem Winzer vorher noch nie was getrunken und bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht.
Ja, cool. Super, dann haben wir beide heute zwei neue Winzer
vorgestellt. Ja, lustig, ne?
Cool. Ah, schön, das hört sich gut an.
Herrlich.
So, ich muss mir jetzt auch direkt nochmal ein Schlückchen nehmen, das ist nämlich wirklich gut. Und ich werde ihn weiter Motherfucker nennen und nicht Maria.
Ja, nenn ihn Motherfucker, mein Gott. Bei bei GV denke ich ja auch nicht immer an grüne Veltliner, sondern an Geschlechtsverkehr. Ja. Naja, ist halt so. So hat jeder seine Abkürzung.
Es ist halt so, wir haben halt schmutzige Gedanken, was soll man sagen.
Ich habe ja mit meinen Freunden, ich weiß nicht, naja, mit dir habe ich das glaube ich nicht, oder? Ich habe mit ganz vielen Freunden habe ich so Abkürzungen, damit wenn, also zum Beispiel gestern war das wieder so, ich war in einem Lokal und da kamen so Leute rein, weißt du, da hast du schon gesehen, irgendwie so, die waren so um die 50 mit Mokassins, gefärbte Haare, Leinenhose und so richtige, wo du denkst so, boah, das sind so Porsche-Fahrer, so ungute Leute einfach, ja, so irgendwie keine sympathischen, also keine Sympathieträger. Und die sind gekommen und ich habe zu meiner Freundin Magda gesagt, schau mal darüber, da ist gerade wieder hier KBA. Und KBA heißt bei uns immer Kotzbrockenalarm. So, damit das natürlich niemand mitkriegt, ist das, sage ich dann eben, KBA. Ja. Verstehe. Es gibt auch KBKs. KBKs mag ich wirklich ganz, also die hasse ich echt. Das sind Kotzbrockenkinder. Gibt's auch oft.
Oh. Mhm.
Das sind so, weißt du, so altkluge, so.
Oh ja. Ja. Die dir so, oh, die viel mehr wissen als
ja,
du und
ja,
die dir
genau.
so sagen.
Richtig.
Oh, das darf man nicht machen. Ja. Man darf nicht bei Rot über die Straße gehen.
Genau die. Oh, KBKs. Ja. So, komm, wir müssen ein bisschen weitermachen, weil wir haben Zeitplan einzuhalten. Eine Rubrik haben wir noch, nämlich das Geständnis der Woche.
Das Geständnis der Woche.
Ja, mein Geständnis der Woche. Ich weiß nicht, ob das die Hörer überhaupt wissen. Der Alex, also du, Alex, weißt es ja. Ich rauche ab und an mal. Ich habe aber eigentlich ein Problem damit, weil ich mag eigentlich nicht, dass ich rauche und dass ich Raucher bin. Und so geht's mir halt auch immer, wenn ich neue Leute kennenlerne. Weil ich finde, Rauchen, obwohl ich Raucher bin, wirkt immer ein wenig assi. So, und deshalb ist mein Geständnis der Woche, wenn ich neue Leute kennenlerne und das sind Nichtraucher, dann tue ich alles dafür, um so zu tun, als sei ich nur so einer, der zu besonderen Anlässen eine raucht, ja? Also, wenn
ich rauche nur, wenn ich trinke.
Gut, ja, oder wenn es mir besonders gut geht oder sowas, ja? Nein, und normalerweise tagsüber rauche ich gar nicht.
Und hast du mal eine Kippe für mich? Weil, also ich habe ja keine, ich rauche ja nicht eigentlich.
Ja, so bin ich dann und dann, und das Verrückte ist, das überträgt sich auch ein bisschen, wenn ich Männer kennenlerne, die dann Nichtraucher sind. Das bevor ich ein Date mit denen habe, rauche ich 3 Stunden lang vorher nicht. Vor dem Date schrubb ich mich, als gäbe es keinen Morgen mehr, wasch mir die Haare neu, putz mir die Zähne bestimmt 10 Minuten, hau mir dann noch ein Kaugummi rein und mach so viel Bodylotion mit Kokosgeruch überall hin, damit man ja nicht riecht, dass ich rauche.
Warum das
und
denn?
Wenn ich mit,
aber Rauchen kann doch auch irgendwie sexy sein.
Ja, aber nicht, wenn man danach riecht. Also ich finde es halt so, alleine wenn ich jetzt, ich habe vor 2 Stunden eine geraucht, wenn ich jetzt an meiner Hand rieche, das ist mir unangenehm, dass man an meiner Hand merkt, dass ich geraucht habe. Ich selber mag das nicht.
Das habe ich bei Salami. Wenn ich Salami esse, mag ich das auch nicht, wenn dann meine Hand 2 Stunden später noch nach Salami riecht.
So, und das habe ich zum Beispiel auch, wenn ich Zwiebeln schneide und dann
ja,
ist
gut,
danach
das ist wirklich schlimm.
Dann komme ich mir vor wie eine Hausfrau, wie so eine alte, schlimmer. Aber, und ich mag mich halt auch als Raucher nicht so wirklich und stehe irgendwie auch nicht so wirklich dazu, mache es aber. Und deshalb versuche ich dann irgendwie gerade bei Leuten, wo ich einen guten Eindruck hinterlassen will, das komplett auszuschalten, wie ein zweites Ich. Mhm.
Okay.
Verrückt,
das ist
ne?
verrückt, ja. Aber es hat auch wieder mit meinem Geständnis zu tun, weil ich ja auch eigentlich was vorgebe, was nicht so ist. Ich bin ja doch oft auf Veranstaltungen oder einfach auch auf Einladungen. Und ich weiß ja schon im Vorhinein, wenn ich da mit einem Riesenhunger hingehe, dass ich da relativ aggressiv werde, weil vor allem, wenn es dann so ein Flying-Buffet gibt, wo die dann mit so kleinen Tellerchen durchgehen, dann weiß ich, dass ich mich nicht unterhalten kann, weil ich immer nur schaue, wo ist der Kellner mit dem kleinen, mit der kleinen Frikadelle drauf oder mit dem kleinen Mozzarella. Und deswegen esse ich immer vorher richtig. Also ich nehme ein richtiges Abendessen ein, damit ich dort dann sage, nee, danke, ich habe keinen Hunger. Mm-mm.
Aber was ist denn, wenn es da was richtig Geiles
ist? Ist mir egal, das Risiko muss ich eingehen, weil in der Regel gibt es entweder nichts Geiles oder es gibt so wenig von dem Geilen, dass alle anderen, die da mit Hunger hingehen und sich gratis vollfressen wollen, dass die dann schon da drauf stürzen. Also bei einem Buffet ist sowieso das Allerschlimmste, aber auch wenn die mit Tellern durchgehen, da gibt's immer so 5, 6, die immer die Teller kriegen und ich bin immer der, der dann irgendwie durch die Finger schaut. Und deswegen
weißt du,
esse ich halt vorher.
Verhalten ist
ja, was ist das?
Weißt du, was das schon Verhalten ist?
Nein.
Das machen Mädels for Dates.
Ja?
Mädels for Dates essen zu Hause, was weiß ich, schön 2 Stullen, damit, wenn sie dann zum Date gehen, also ich nicht, aber wir haben ja schon öfter festgestellt, dass ich da anders ticke. Damit, wenn sie dann zum Date gehen, sie nur einen Salat essen können oder nur eine Suppe oder so, um so zu wirken, als wenn sie nicht Menschen sind, die viel essen, um einen guten Eindruck zu hinterlassen, was auch total Banane ist.
Natürlich ist es Banane. Bei einem Date wäre mir das total wurscht. Also vor allem.
Ja, vor allen Dingen, wenn ich eingeladen werde, hallo, dann esse ich doch nicht nur einen Salat.
Ja, vor allem, wenn ich weiß, dass es was zu essen gibt. Ich mache das ja nur, weil ich keine Lust habe, mich da um das Essen zu streiten. Aber bei einem Date, vor allem, was ist, wenn aus dem Date mehr wird? Dann muss ich ja sowieso sagen, ja. Ich esse eigentlich auch hier Fleisch und Kohlenhydrate.
Eigentlich mag ich die Roulade mit den Knödeln ziemlich gerne.
Ja, genau. Also was ihr Frauen euch immer antut, das ist das, was ich vorher gemeint habe, weißt du? Dass Männer würden über sowas, glaube ich, nicht nachdenken. Die sind halt einfach so.
Nee.
Und Frauen, was sie für einen Aufriss immer machen und gut, okay. So, Keller, wir sind am Ende. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen, aber ich muss jetzt echt zum Abendessen. Ich habe noch 10 Minuten und muss noch duschen und dann los.
Oh Gott, ja, dann viel Spaß.
Dankeschön und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
Das machen wir. Gut,
tschüss.
Ich kann mal lieber. Tschüss.